Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
So, das ist cool, okay. So soll, das war auch die Idee davon, dass es cool ist. Ja, ja. Und dass ihr das könnt ihr bald besser sehen. Wisst ihr, das ist auch mal wieder ein Vorrecht, dass wir wieder weniger Leute sind. Ja, sehr schön. So haben wir am Anfang Gottesdienste gefeiert, als wir das erste Mal uns gegründet haben. Ja, saßen wir immer im Kreis, da waren wir aber noch weniger. Da waren wir vielleicht 13, 15 Leute oder so, ne, die wir im Kreis gesessen haben. Es sind schon viel mehr. Wir fangen eben wieder neu an. Ist aber schön, mal so im Kreis zu sitzen, Gottesdienst zu haben, ne? Irgendwie einander zu sehen und ich setze mich gleich auch irgendwo hin. Ich glaube, ich setze mich hier hin. Ich wollte eigentlich nicht stehen. Meine Idee ist heute, dass wir uns mal auf den Kern des christlichen Glaubens konzentrieren. Also christlicher Glaube hat was mit Anbetung zu tun, hat was mit Dienen zu tun, hat was mit, was weiß ich, mit tausend Themen zu tun. Aber von jeder Sache gibt es ja auch einen Kern. Ne? Wenn ihr eine Nuss habt, gibt es eine Schale, die ist wichtig, die ist nicht unwichtig. Aber es gibt auch einen Kern der Nuss und das ist dann der eigentliche Nuss, die Walnuss, der da innen drin. So. Und so ist beim christlichen Glauben auch. Also es ist nicht unwichtig, was so am Rand ist, sage ich mal, aber man muss Dinge auch von ihrem Wesen her verstehen und das ist beim christlichen Glauben auch. Und darauf wollte ich mal einen Schwerpunkt legen, damit man vielleicht so in all den Themen, die einen so bewegt, auch was so Spiritualität angeht, irgendwie immer wieder das Eigentliche erkennt, okay? So, ich habe euch mal einen Text mitgebracht. Ich lese den einfach erstmal vor und dann versuche ich den so ein bisschen zu erklären. Also, das ist aus 2. Korinther Kapitel 5 und fängt mit Vers 20 an. Da schreibt der Paulus uns Aposteln, also er ist ein Botschafter Gottes, das ist ein Apostel, ist wie so ein Botschafter, ja genau. Uns Aposteln, schreibt Paulus, hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. So, jetzt geht's um die christliche Botschaft, den christlichen Glauben. So, was ist jetzt Kern dieser ganzen Geschichte? Jetzt schreibt er nicht 10 Seiten, sondern er schreibt, ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. Also es ist nicht nur sein Kern, sondern es ist eigentlich Gottes Kern. Also wenn Gott mit uns in Kontakt treten will, hat er 1000 hochinteressante Themen. Eine meiner Omas, die hat jeden Tag in der Bibel gelesen. Die war weit über 80, jeden Tag. Und dann hat sie mir zu mir gesagt, Lutz, und es ist so unglaublich, ich entdecke jeden Tag was Neues. Ist nicht abgefahren. Also es gibt so viel, das hört nie auf. Wir werden das, was Gott an Weisheit hat und so, werden wir nie ausloten können. Aber trotzdem gibt es einen Kern. Und den möchte er uns jetzt hier nochmal deutlich machen. So bitten wir nämlich, im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Der Kern der christlichen Botschaft ist Versöhnung. Versöhnung ist eine Wiederherstellung von Beziehung. Wenn Geschwister sich verkracht haben wegen irgendetwas, Erbschaftsstreitigkeiten, reden sie teilweise jahrelang nicht, das gibt es ja, dann sind die unversöhnt. Ne? Man ist verletzt, man kann den anderen nicht mehr sehen, die Gefühle kochen, die Gedanken drehen im Karussell und man versucht da rauszukommen, indem man einfach nicht mehr redet oder so oder nicht mehr sich begegnet. Dann ist man unversöhnt. Eine Versöhnung ist, dass man drüber redet, Dinge klärt, sich vielleicht entschuldigt, Dinge wieder in Ordnung bringt, neu Vertrauen aufbaut und wieder Beziehung miteinander lebt. Was ist Kern von Gottes Botschaft? Ist ganz einfach, er möchte, dass du und ich in einer persönlichen Beziehung mit Gott wieder leben. Das ist natürlich abgefahren, weil wir können alle Gott nicht sehen, oder? Denken wir irgendwie, hey, wie soll das sein? Wie soll ich mit einem Unsichtbaren in Beziehung leben? So, ne? Wie geht das? Und zwar eine versöhnte Beziehung, dass Alltag miteinander geteilt wird, das Große und das Kleine, Berufsfragen, die Depression, die dummen Gedanken, die wir haben, alles, die Freude, dass alles geteilt wird. Und er sagt, Leute, das ist der Kern der Botschaft, neben allem, was man noch sagen kann über Glauben und Anbetung ist ein super wichtiges Thema und so. Aber der Kern ist, lebt in der versöhnten Beziehung mit Gott. Das möchte er. Darum geht's ihm. So, und jetzt erklärt er uns, wie das passieren kann. Gott hat Christus der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Ich erkläre das gleich noch. Damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Das ist jetzt ein bisschen Theologie, das ist ein bisschen Lehre. Wir greifen das gleich nochmal aus. Also wie kann Versöhnung passieren? Weil eigentlich haben wir mit Gott nichts zu tun. Er sagt sogar, wir sind Feinde von Gott. Wir wollen nichts groß von ihm wissen und tun seinen Willen nicht und so. Jetzt sagt er, wie kann das passieren? Also diese Versöhnung, diese Wiederherstellung, Gott hat Christus, Jesus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also, hier sind zwei Begriffe. Einmal vor Gott als gerecht bestehen können. Was er hier beschreibt, ist ein Deal, der passiert. Kern der christlichen Botschaft ist, es geht um einen Deal. Es geht um ein Tauschgeschäft. Tauschgeschäfte kennen wir, ne? Ist die ursprünglichste Form allen Handels. Ne? Ich gebe dir ein halbes Schaf, du gibst mir 50 Kilo Kartoffeln. Ne? Ist kein Dritter dran beteiligt. Der Staat kassiert keine Steuern, Halleluja. Kein Dritter verdient, sondern nur wir beiden. Wir machen Deal. Es gibt also heute wieder Tauschbörsen, die kommen so in Gang und so. Ne? Das ist die ursprünglichste Form allen Handelns. Wir beide, wir haben eine Übereinkunft und wir machen einen Deal. Was gibst du mir, was gebe ich dir? Okay? Und dann sind hoffentlich nachher beide Seiten glücklich, weil sie einen guten Tausch gemacht haben und etwas bekommen haben, was sie alleine eben nicht hatten. Okay? Dann kam das Geld dazu, ist auch ein Tauschgeschäft. Ne? Aber das Ganze wird so ein bisschen verfremdet. Das ist das Blöde am Geld. Da können Dritte immer mitverdienen. Staat immer 19% Mehrwertsteuer und so, ne? Ihr kennt das. So, ne? Der eine produziert eine Maschine. Verdient er das Geld oft? Nein, eigentlich nicht. Der Handel verdient Geld und so weiter und so fort. Ich habe heute Morgen noch einen getroffen, der war gerade in Usbekistan. Da wird eine Zinkfabrik neu aufgebaut und die haben da so Sachen hinzuliefern. Und er sagt, das ist unglaublich durch die Oligarchen. Die verdienen sich Milliarden schwer und die Leute, die dort arbeiten, die müssen ohne jeden Schutz in diese Zinkbehälter gehen. Die haben Tausende davon und immer was zurückbleibt, so ohne jeden Schutz abkratzen. Ne, merkt ihr, um Geld zu verdienen. Und jetzt, aber das ist eigentlich, wer verdient dort? Alle anderen, aber nicht der Arbeiter. Ne, bei Tausch ist eigentlich, das ist eine super Sache. Wir beiden, wir haben eine Übereinkunft und wir machen das. Und kein anderer verdient da erstmal mit. Halleluja. Ist super. Ja? Okay, können wir nicht zurückdrehen wahrscheinlich oder so. Aber hier, der Kern des Evangeliums, der christlichen Botschaft, ist jetzt ein Deal, ist ein Tauschgeschäft. Jetzt werden zwei Dinge miteinander getauscht. Es gibt zwei Parteien, nämlich du und Jesus. Ich und Jesus, das sind die beiden Parteien. Und die machen jetzt einen Tausch. Das eine ist, was Jesus uns anbietet, was Gott uns anbietet, ist Gerechtigkeit, dass wir durch ihn gerecht werden. So, jetzt habe ich hier diesen Korb mit Äpfeln, der steht für Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit, das ist so ein Brühwürfel, sage ich mal, den müssen wir so ein bisschen auflösen, diesen Begriff, damit er schmackhaft wird. Gerechtigkeit ist alles, was vor Gott richtig ist. Was ist vor Gott richtig? Also jetzt nicht vor dem Deutschen gerecht, nicht vor Angela Merkel, nicht vor deinen Eltern, nicht vor deinem Ehepartner. Was ist vor Gott aus seiner Sicht richtig? Sag mir mal ein paar Dinge, die vor Gott richtig sind. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Also das heißt, ich bleib da nochmal ein bisschen. Was Gott uns anbietet in diesem Tausch auf seiner Seite ist, ich biete dir Ehrlichkeit an, Wahrhaftigkeit. Wo kriegst du das? Wo begegnen wir wirklich der Wahrheit? Und zwar kompromisslos der Wahrheit. Vollkommene Wahrheit. Ist unglaublich. Gott ist Wahrheit. Und er macht uns ein Angebot, hier ein Deal. Er sagte, ich biete dir absolute Wahrheit an. Wow, sag ich, will ich haben. So, jetzt war noch was. Liebe, Gott gibt uns Liebe. So, Liebe ist jetzt auch ein großes Wort. Lass uns mal dieses Wort Liebe ein bisschen aufdröseln. Was beinhaltet alles Liebe? Zuwendung. Kennt ihr das? Menschen, die immer viel reden. Ne, die finden, ich bin das auch manches Mal, dann bin ich so überintensiv und so. Ne? Der Grund oft dahinter ist, dass man Zuwendung haben möchte. Man meint, durch viele Worte, intensives Reden, kriege ich die. Versteht ihr? Wir haben eine Sehnsucht nach Zuwendung. Nach Aufmerksamkeit. Ich möchte nicht eins von fünf Kindern sein, was in der Masse untergeht. Möchte ich nicht. Ich möchte auch mal volle Aufmerksamkeit haben. Dass einer Zweisamkeit hat mit mir und mir zuhört und ich mal ganz in Ruhe alles sagen kann, was mich, das ist lieb. Wenn mir jemand sich mir zuwendet, ne, das ist eine Form von Liebe. Und das bietet uns Gott an. Das ist Gerechtigkeit Gott, das ist vor Gott richtig. Das ist richtig vor Gott. Und er sagt, hey, ich biete dir in dem Tausch, biete ich dir Wahrhaftigkeit an, volle Wahrheit und volle Zuwendung biete ich dir an. Kannst du haben. So, was bietet er uns noch an? Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Ich mache ja ab und zu so Seminare mit Führungskräften. Und dann geht es natürlich auch mal um die Frage, wie suche ich mir meine Mitarbeiter aus? Was sind die Kriterien? Und ein Kriterium kommt immer. Ein Vorgesetzter sucht einen Mitarbeiter, der zuverlässig ist. Das kommt immer. Ich habe mich noch nie gehört in keinem Seminar, dass das Wort Zuverlässigkeit an der Stelle nicht fiel. Wenn Leute mit anderen Leuten zusammen sein wollen, dann suchen sie zuverlässige Leute, weil sie genau wissen, es wird so oft was verabredet und es wird nachher nicht gemacht. Und ich laufe wieder hinterher und das hängt mir zum Hals raus. Was bietet Gott uns an? Zuverlässigkeit. Was Gott sagt, das macht er. Übrigens im Guten wie im, sag mal, Schlechten. Wenn Gott sagt, tu das nicht, weil das wird böse Folgen haben, da ist er genauso zuverlässig wie tu das und alles wird gut. Einer meiner Kinder hat mir gesagt, Papa, es ist so schön, mit der Gunst Gottes zu leben. Mit der Gunst Gottes. Weil, ne? Wenn ich die Gunst Gottes habe und sage, ich tue das, was er will und es wird gut, ist auch super, es ist zuverlässig. Er macht das wirklich. Übernatürlich, gegen allen menschlichen Schein nachher. Am Ende des Tages ist er zuverlässig und ich bin, wow, lecker, ist gut, schmeckt prima. Das ist vor Gott richtig, Zuverlässigkeit. Habt ihr noch was? Treue ist sowas wie Zuverlässigkeit, aber er bleibt bei uns. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er uns treu. Er behält die Beziehung. Ne? Was hilft mir eine Freundschaft, der stiften geht, wenn es schwierig wird? Gar nichts. Da brauche ich keine Freunde. Ich brauche Freunde, die dann zu mir halten. Auch wenn ich schwierig bin. Da heißt es mal in so einem Lied, ne, selbst wenn ich untreu bin, ist er treu. Wow. Ne? Toll. Das ist gerecht. Das ist vor Gott richtig hier. Das ist auch so eine Frucht. Klasse. Habt ihr noch eine Sache? Was? Leben? Leben? Als Unterschied von Tod.
Er schenkt uns, also er gibt uns wahres Leben.
Er gibt uns wahres Leben. Mach mal, was heißt wahres Leben für dich? Mach mal eine Situation. Wann fühlst du dich wirklich lebendig?
Zum Beispiel im Gottesdienst.
Im Gottesdienst. Fühlst du dich wirklich lebendig? Gibt es noch eine Situation, wo du dich wirklich lebendig fühlst? Wenn du einen Falken auf dem Arm hast.
Würde ich auch. Sind halt Tiere, ne? Weil
sind halt Tiere, sind auch meine Lieblingstiere.
Wie soll ich sagen? Wenn ich es jetzt persönlich sage, wenn ich in Gegenwart von Tieren bin, spüre ich Gott.
Ja. Warum? Weil wer die Tiere geschaffen? Das kann ich euch sagen. Ich werde mich heute wahrscheinlich bei den Eltern nicht beliebt machen, wo die Kinder jetzt da rausgehen. Die werden sich nämlich Welpen ansehen. So, ne? Da kannst du eigentlich nur bei verlieren als Organisator. Sagen die Eltern, bist du verrückt, denen die Welpen zu zeigen? Aber sind es Geschöpfe Gottes? Und das ist, wenn Gott uns das eröffnet, dann sehe ich das Tier und habe nicht nur die Freude, sondern ich merke, das ist vor Gott richtig. Er hat uns miteinander geschaffen. Natürlich hat ein Tier eine andere Ordnung als ein Mensch, ist völlig klar. Aber wir begegnen etwas von dieser Schönheit, von diesem Leben Gottes. So, denke, boah, tut das gut. Das ist vor Gott richtig, mit Schöpfung zusammen zu sein, sie zu genießen. Ja? Schönheit, das ist auch vor Gott richtig. Alles, was schön ist, kommt von Gott, das kann ich euch sagen. Das habe ich lange nicht begriffen als ein bisschen unterbelichteter Mann, vielleicht an der Stelle, also ich. Ne? Ich musste irgendwann entdecken, es ist nicht nur nützlich, sondern vor Gott ist das Richtige schön. Und Schönheit ist vor Gott richtig. Deswegen haben wir es hier auch mal ein bisschen schöner gemacht, als ich sonst so Gemeindehäuser hatte. Da dachte ich, hey, das ist vor Gott auch richtig. Lass mal schön machen. Gott ist schön. Ja? Und wenn du Lust nach Schönheit hast, dann ist was Göttliches. Mach das. Das ist vor Gott richtig. So, das ist, was er hier sagt, dass er uns, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können, dass wir vor Gott richtig sind. Wenn ich Schönheit empfinde und sage, Gott, das ist so schön, dann ist es vor Gott richtig. So, ne? Wenn ich Zuverlässigkeit, Treue lebe, Wahrhaftigkeit ausspreche, Wahrhaftigkeit annehme, Wahrheit annehme, nach Wahrheit forsche, dann sagt Gott, ja, das ist richtig, genauso habe ich mir das gedacht, genauso soll es so sein. So ist das Leben. So, jetzt gibt es einen anderen Begriff, der hier vorgenannt ist, nämlich Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünde verurteilt. So, das ist jetzt so eine Waage, das ist eine Dezimalwaage. Es geht ja um Tausch, es geht um Deal. Auf der einen Seite ist alles, was vor Gott richtig ist, das pralle Leben. Übrigens bis in Ewigkeit. Gut. Jetzt gibt es eine andere Seite. Das ist jetzt unsere Seite. So, was müsste ich jetzt drauflegen? Ich muss immer die Waage lösen, damit die funktioniert. Okay. Was muss ich jetzt drauflegen? Was ist mein Part, damit ich an diese Früchte alle rankomme? Dass das alles meins ist. Was muss ich drauflegen? Das ist doch abgefahren, oder? Was muss ich drauflegen? Nicht, ach, ich bemühe mich, ich gehe jetzt auch jeden Monat mal in Gottesdienst. Nein? Nein? Okay, ja, ich werde auch nicht mehr ganz so viel lügen. Nein? Das ist nicht, was ich drauflegen muss. Es gibt, die Sache, die ich ja drauflegen muss, ist Schuld. Es geht um mein, was ist Schuld? Schuld ist Scheitern. Was ich vielleicht selber verursacht habe, also auch verschuldet habe, die Scheitern. Schuld ist aber auch die Folge meines Verursachens, Scheiterns, dann habe ich da den ganzen Kladderadatsch, habe ich Streit, Unversöhnlichkeit, miese Gedanken, Depression, Armut, Krankheit, alles. Das ist alles unsers. Das ist alles, das gehört alles in diesen Bereich Schuld. So, ich habe euch was mitgebracht. So, was legen wir drauf? Das ist Schuld. Habt ihr das? Habt ihr die Brille wieder nicht mitgebracht, ne? Ja. Ich habe extra eine neue. Ja. Wollt ihr mal einmal beißen? Mal beißen, Rosemarie? Ja. Ja? Will keiner beißen, ne? Wir denken immer, ja, jetzt muss ich, um da ranzukommen, muss ich was ganz Tolles reinlegen irgendwie, ne? Ich reiß mich am Riemen, ne? Habe ich damals meinen Freunden gesagt, die haben mir auch diesen Rat gegeben, als es mir nicht gut ging. Reiß dich am Riemen, gesagt, der Riemen ist schon längst abgerissen. So, ne? Nein, weil das ist nicht Gottes Wahrheit, sondern er sagt, gib mir deine Schuld. Es gibt so manche, die sind wirklich eklig. Die wissen wir auch, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Jeder von uns hat seine Abgründe, wo er genau weiß, das ist in meinem Leben total verkehrt. Das ist nicht das, was Gott will. Gott will Wahrheit, da habe ich gelogen. Gott will Versöhnung, da bin ich unversöhnt. Gott will Zuverlässigkeit, Treue und ich war untreu, unzuverlässig. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Wenn dir nichts einfällt in deinem Leben, frag deinen Ehepartner. Der wird dir so ein paar Tipps geben können. Oder deine Kinder, die sind auch super drin. Ne? Also wenn dir selber sagst, nee, keine Ahnung, also ich kann nicht, bei mir ist alles irgendwie alles Chico. Frag die. Oder deine Arbeitskollegen. Die wird ganz bestimmt, die werden nicht lange überlegen müssen. Höchstens, ob sie es sagen oder nicht sagen. Aber ne, dann gibt es auch noch so Sachen, die sind vielleicht nicht auf den ersten Blick. Ne, die sehen auf den ersten Blick eigentlich ganz schön aus. Und dann denkt man, ach, der Lutz ist doch eigentlich ein ganz netter. Ja, eigentlich. Ne? Und dann, ja, ne, dann habt ihr so dieses, ja. Will man da reinbeißen? Nee, auf der Seite nicht, ne? Das ist so, ne? Dieses so diese eklige Stelle. So, ne? Diese eklige Stelle, so, ne? Das ist alles. Schuld ist alles. Oh, jetzt kommt hier was ins Spiel. Guck mal, seht ihr das? Die Dezimalwaage funktioniert. Ich finde das ja immer faszinierend. Du legst so ein bisschen drauf und auf der anderen Seite ist so viel. Warum gleicht sich das aus? Das muss irgendwas mit Mechanik zu tun haben. Das ist ganz geheimnisvoll. Das ist übernatürlich. Ja, vielleicht nicht ganz, aber so, ne? Irgendwie. Aber ich finde das ein schönes Bild. Weil ich denke, ich muss immer mit Gott so auf einem Niveau, ich muss auch irgendwie gut sein. Nein. Steht hier nichts von drin. Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Also, jetzt passiert hier nämlich noch was. Jetzt kommt hier noch ein Mann ins Spiel und das ist Jesus. Da heißt es, Jesus war ohne Sünde, der Sohn Gottes ohne Sünde. Hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare gekommen. Weihnachten, wir kennen die Geschichte, ist arm geworden. Als kleiner Mensch hat sich ganz erniedrigt. Das ist alles, das ist nicht mit unserer Logik wirklich zu begreifen, ne? Weil Gott kann nicht Mensch werden. Gott kann nicht auf diese, warum sollte Gott auf diese Erde kommen? Um sich dieses Elend hier anzutun? So blöd muss man doch nicht sein, ne? Aber es ist Gottes Weg. Er hat's gemacht. In Jesus. So, er ist gekommen und ist für uns zur Sünde geworden. Heißt es hier. Also, er war ohne Sünde. Das war seine Seite. Ist völlig klar. Das war seine Seite. Aber er hat das auf sich genommen. Das ist Kern des christlichen Glaubens. Nicht ich, er. Es geht nicht um, erstmal geht's um ihn. Es geht nicht um, dass ich vor Gott besser werde oder so. Nein, es geht um Tausch. Es geht um Deal. Er bietet mir das an, weil er dafür bezahlt hat. Und ich, der ich eigentlich da bin, kriege das. Also auf diese Seite lege ich meine Schuld drauf, mein Versagen, mein Scheitern. Auf diese Seite lege ich so meinen Schuldschein drauf, ne? Oder diese Liste mit all den Dingen, dieses dunkle Papier, so, ne? Diese roten Zahlen, die lege ich drauf und das ist meins durch Jesus. Das ist Kern des christlichen Glaubens. Es geht um einen Tausch. Es ist ein ungleicher Tausch, es ist ein komischer Tausch. Man denkt irgendwie, das macht doch keiner. So ein Deal schließt keiner ab. Geh mal an eine Tauschbörse. Tausche 15 tolle Äpfel gegen 2 faule. Da wird nichts passieren. Das wird keiner machen. Das ist unvernünftig. Das ist verrückt. Aber Gott weiß, dass das unsere Situation ist. Aber er möchte mit uns versöhnt leben. Also kommt er und geht auf die Seite und trägt das, damit das uns gehört. Er will es einfach, das ist Liebe. Das ist nicht vernünftig, das ist Liebe. Das macht keinen Sinn, das ist nicht berechenbar, das ist einfach, das ist sein Entschluss, es ist sein Wille, er hat es so gewollt, weil er die Beziehung mit uns haben will und ansonsten geht's nicht. Jetzt gibt's noch einen zweiten Deal. Und den möchte ich nicht verschweigen, weil der gehört auch mit dazu. Da hat Jesus mal eine kleine Geschichte erzählt, die ist wirklich sehr kurz, aber sehr prägnant. Da hat er auch so dieses Thema christliche Glaube erklärt, das Leben mit Gott erklärt und durch Beispielgeschichten. Die neue Welt Gottes, Matthäus Kapitel 13, Vers 44. Die neue Welt Gottes, erzählt Jesus hier diese Geschichte, ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Also landwirtschaftliches Bild, da ist ein Acker und in diesem Acker ist ein Schatz vergraben. Weiß keiner. Aber den gibt es. Ein Mann fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. Also war es eine Zufallsentdeckung. Auf einmal ist er irgendwie am Buddeln da und auf einmal Gold! Pomm, das bei den aktuellen Goldpreisen. Super! Bestens, deckt er ihn wieder zu. In seiner Freude verkauft er alles, was er hatte. Jetzt gibt's wieder einen Tausch. Hier gibt's wieder einen Deal. Und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Ist doch völlig klar. Der hat also alle sein Hab und Gut, sein Flug von mir aus. Wäre total unvernünftig, den einzigen Flug zu verkaufen. Aber weiß genau, Flug komm, gebe ich alles hin, weil ich kriege ja den Riesenbatzen Gold. Ich kann mir nachher 10 Flüge wieder neu kaufen. Also, der Deal ist, er gibt alles. Für eine Sache. Aber er gibt alles. Jesus schließt noch eine kleine Geschichte an. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört, also in diesen Glauben, in das Leben mit ihm, in seine Gerechtigkeit hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte sie. Jetzt ist so das nächste Perlenbeispiel. Also, was passiert? Der Deal, den Gott uns anbietet, ist sein Leben, seine Gerechtigkeit, ne, gegen unser Versagen, unser Scheitern, unsere Sünde. Er sagte, durch Jesus ist das möglich, weil er hat dafür bezahlt, das auf sich genommen und dadurch haben wir dazu Zugriff drauf. Jetzt gibt's aber noch ein kleines Thema und das dürfen wir nicht unterschlagen, sonst wird das verkehrt. Auf diese Seite kommt jetzt noch was. Nämlich, ich bringe all meine Schuld, all mein Versagen. Und was bringe ich noch? Alles. Was ist alles? Mich selbst. Alles heißt, was heißt heute alles? Mich selbst. Aber was heißt es noch? Ich gebe alles, was ich bin und habe, hin. Was heißt das? Hingabe. Ja, Hingabe. Aber was gebe ich jetzt hin? Mein Leben. Was heißt das? Meine Selbstbestimmung. Mein Denken. Meine Zeit. Ja. Ja, aber was heißt alles?
Geld.
Mein Geld.
Meine Kinder.
Meine Fähigkeiten, Möglichkeiten. Meine Beziehung, die ich habe. Wisst ihr, und das ist, ansonsten wird das hier ganz schräg, ansonsten passt das nämlich nicht. Und da war Jesus auch, sag mal, kompromisslos. Jesus hat mal solche Sachen gesagt, in der Übertreibung, damit wir es verstehen, ne? Wer nicht verlässt Vater, Mutter, Haus und Hof, Frau und Kinder, ist meiner nicht wert. Bang! Wie ich dachte, nur mein Abfall. Nein, alles. Und ich kann euch sagen, aus meinem eigenen Leben, das sind heftige Entscheidungen. Also, merkt ihr jetzt hier, zack, geht das runter. Jetzt habe ich hier Mann und Frau natürlich genommen, ne? Jeder hat so seins, zack. Das sind heftige Entscheidungen. Und um die komme ich früher oder später nicht drum herum. Suche ich mein Glück in der Ehe? Ja. Ist mein Ehepartner jetzt für mein Glück verantwortlich? Ja, teilweise. In wem liegt wirklich mein Lebensglück? Sagt Jesus, ja, ich gebe dir die Gerechtigkeit Gottes. Alles, was du Gott kriegst, kriegst du von mir. Ja, Ehe spielt auch eine Rolle, Familie spielt auch eine Rolle, Geld spielt auch eine Rolle. Ja, das stimmt, aber sind nicht die Nummer eins. Weil man wundert sich ja, denkt, warum gehen nicht so viele Leute auf diesen super Deal ein, sagen, hey, ein Haufen Äpfel gegen ein paar Faule, mach ich doch sofort. Ja, da gibt's noch eine Sache. Alles. Nicht nur, das heißt meine Vergangenheit gebe ich gerne hin, ne? Ich habe so ein paar heftige Jugendsünden, das war so eklig und so deprimierend und peinlich und zerstörerisch auch, die gebe ich gerne hin. Meine Vergangenheit, auch meine Zukunft. Merkt ihr? Das will ich doch noch machen. Kann ja auch sein. Merkt ihr? Jetzt meine schlechten Momente, ja, die gebe ich gerne hin. Jetzt sagt Gott aber, ja, verkauf alles, was du hast für das eine. Gebe ich jetzt auch meine vermeintlich guten, meine Möglichkeiten an Zeit. Zeit ist einer der heftigsten Hingabethemen, die wir heute haben. Zeit, ne, das ist Riesennummer. Geld ist oft unsere Seele. Als Gesellschaft ist Geld unsere Seele. Wir ticken nach dem Geld. Unser Problem mit Ausländern ist nicht die fremde Kultur, sondern dass wir Angst haben, vor unserem Wohlstand geht was weg. Das ist unsere eigene, bin ich fest von überzeugt, das ist unsere eigentliche Angst, die wir haben. Da dreht sich unsere Gesellschaft rum. Wir sind vom Materialismus geprägt. Bin ich bereit, das aufzugeben? Gott zeigt mir, wie das mit dem Geld funktioniert. Und wenn du sagst, so funktioniert rechtsrum, dann mache ich es rechtsrum. Sagst du linksrum, mache ich es linksrum. Beziehung, Sexualität. Alles diese, alles. Der zweite Deal, der erste Deal ist, Gott gibt uns Fülle des Lebens, das richtige, vor Gott richtige Leben gegen unser Mist. Und jetzt kommt der zweite Deal. Und wir geben alles für das eine, für den ein. Pass mal auf, mal gucken. Tut sich was? Ah, ja, könnte ein bisschen mehr sein. Aber es bewegt sich was, ne? Okay, ich nehme den Mann weg. Nein, das kann ich nicht machen. Ich habe extra hier kein Kreuz draufgelegt. Natürlich ist Jesus durch seinen Tod, hat er das vollbracht, ist auch völlig klar. Aber Jesus wird uns in der Bibel als der Auferstandene präsentiert. Also gestorben sind schon mehr Menschen. Ist euch schon mal aufgefallen, ne? Auferstanden? Nein? So, ne? Da gibt's. Jesus ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, haben wir den Beweis Gottes, den göttlichen Beweis, dass er ohne Sünde war. Wäre er sündig gewesen, wäre er im Tod geblieben. Der Tod konnte ihn nicht halten. Der Tod als letzte Konsequenz unserer Sünde. Der Tod musste ihn hergeben, weil er der Herr des Lebens ist. Er war ohne Sünde. Deswegen kann er den Deal machen. Das ist kein Hampelmann. Das ist der Dealer. Das ist der eigentliche Dealer, der Himmel und Erde in seiner Hand hält. Er kann jeden, und der Deal ist gerecht. Er sagt ja nicht Schwamm drüber, sondern ich habe dafür bezahlt. Er bezahlt für die Konsequenzen unserer Schuld. Er hat dafür bezahlt. Einer dieser Sätze am Kreuz, als er stirbt, ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir hatten Unversöhnlichkeit, ist Trennung. Er, der Sohn Gottes, der ohne Sünde war, mit dem Vater eins war, auf diese Welt gekommen ist, nimmt die Trennung Gottes, dieses abgrundtiefe Verlassenheit, nimmt er auf sich. Für dich und mich. Für alle Menschen. Da geht er rein. Gott kann Sünde nicht ausstehen. Sünde passt nichts. Gott ist heilig. Das ist Gott. Das ist nicht Gott. Das ist Gott. Also muss sich Gott, als die Sünde auf Jesus übertragen wird, abwenden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Vater im Himmel wendet sich von seinem Sohn ab, der ohne Sünde ist. Weil er zur Sünde wird, er übernimmt sie freiwillig. Kern der christlichen Botschaft. Es gibt noch viele hochinteressante andere Themen, die sich daraus erschließen. Aber das ist der Kern, und Gott lädt uns ein, immer wieder zum Kern zurückzukommen, den Tausch einzugehen, sein richtiges Leben gegen meine Sünde. Mein alles Sein gegen das eine Große und den einen Großen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir in Jesus die Möglichkeit haben, mit dir wirklich versöhnt zu sein, richtig zu sein. Weil du uns richtig machst und damit das Leben bringst, was heute anfängt, in Ewigkeit weitergeht. Für jeden von uns.